Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 542, aufgenommen am späten Abend des 5. August 2019. Unser Hamburger Sportverein spielte eben gerade im Montagsabendspiel im Max-Morlock-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg in Nürnberg und hat dieses Spiel 4:0 gewonnen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin, liebe Hobbs, zu so später Stunde.
Ey, es ist die 542. Folge des Nur der HSV und es ist die erste Folge, die ich im Schlafanzug aufnehme.
Das ist gut, wunderbar. Gut, dass wir kein Audio-Podcast haben.
Nee, gut, dass wir kein Video-Podcast haben.
Video, ach Gott, ja, es ist schon
zu spät. Wobei, ich habe natürlich einen HSV-Schlafanzug, das ist auch klar. Ist doch selbstverständlich. Nein, ich denke so auch an die guten Auswärtsfans. Vielleicht gibt es ja Fans, die jetzt von Nürnberg den weiten Weg in dieser Nacht zurück nach Hamburg fahren. Und vielleicht gibt es da ja auch welche, die dann diesen Podcast entdecken und dann irgendwie auf der Rückfahrt schon unseren Support bekommen. Und ich denke, ja, das wäre doch mal große Klasse.
Genau, die zeigen ja wirklich Auswärtsspiel für Auswärtsspiel, was für geile HSVer sie sind, was für geile HSV-Fans sie sind und da können wir mal ein bisschen zurückgeben, ne?
Absolut, denke ich auch. Lass uns auf das Spiel gucken.
Ja.
Das, ich finde, ganz persönlich ein bisschen merkwürdig war, weil wir haben dieses Spiel sehr hoch gewonnen, 4-0. Und ich fand es trotzdem, gerade in der ersten Halbzeit, relativ ereignisarm.
Ehrlich? Ja. Oh, guck mal, habe ich ganz anders gesehen. Das ist ja interessant. Denn ich mache mir ja immer meine Notizen und die Highlights, so notiere ich mir immer. Und wenn ich da so runtergucke, also ich habe zu keinem Zeitpunkt des Spiels auch nur ansatzweise Befürchtung gehabt, wir könnten ja heute mit weniger als 3 Punkten rausgehen, da bin ich ganz ehrlich. Und zwar auch deshalb, weil aus meiner Sicht der HSV das in den ersten 20, 25 Minuten sehr, sehr souverän runtergespielt hat, sehr cool und abgeklärt und Nürnberg im Grunde gar keine Chance gelassen hat, finde ich.
Da würde ich dir total zustimmen. Also, ja. Da hast du recht. Mhm. Das war ein sehr, sehr souveräner Auftritt, so wie man sich das als Fan wünscht. Ja, aber es war jetzt ja irgendwie kein spektakuläres Spiel. Also, so irgendwie. Also, Nürnberg war schwach.
Ja.
Muss man sagen. Und wir waren aber auch wirklich stark. Also wir waren halt konzentriert. Das hat mir halt gut gefallen.
Ja, eben.
Und haben das Spiel auch sauber aufgebaut, sauber gespielt, wurden so gut wie nie hektisch. Das hat mir halt alles gut gefallen.
Ja, genau. Also wenn ich mir die Aufstellung ansehe, fällt mir als erstes neben den 7 Neuzugängen, die wieder mal von Beginn an gespielt haben, auf, dass unser Gideon Jung in der Innenverteidigung gespielt hat. Ich glaube, für alle relativ überraschend, außer natürlich für Dieter Hecking, der hat sich dabei was gedacht. Nun war ja nach dem Spiel Dieter Hecking beim Interview bei Sky zu sehen. Und da hat er ja auch gesagt, dass er den Papadopoulos auf der Bank gelassen hat. Er hat sich da, die genauen Worte kriege ich gar nicht mehr hin, aber er hat sich so ein bisschen, na, durch die Blume hat er gesagt, dass das Aufbauspiel von Papadopoulos vielleicht so ein bisschen defizitär wäre.
Ja, da hat er sich, vertraut, ne? Ja, genau, da hat er rhetorisch eine Meisterleistung hingelegt. Ich glaube auch, zu dem Sky-Kommentator komme ich gleich noch, aber in diesem Punkt würde ich dem Sky-Kommentator auch recht geben, dass Papadopoulos natürlich recht langsam ist und man so ein bisschen spekuliert hat, dass Nürnberg vielleicht hier mit ihren schnellen Spielern kommt und dass da Jung dann eventuell die bessere Variante ist. Und man muss das auch mal ganz ehrlich sagen, Jung hat so eine solchen Saison gehabt in der letzten Saison. Und ich finde es toll, dass er jetzt die Chance bekommen hat und ich finde, also das war doch ein super Spiel von unserer Verteidigung.
Absolut. Ja, also Verdronglen sowieso.
Ja.
Meine Herren, also der entwickelt sich ja wirklich sehr gut. Manchmal zeigt er so Spiele, denke ich so, oh, ein bisschen brauche er aber noch. Aber er ist ja auch noch sehr jung. Und heute war wieder so eine Partie. Ich meine, man muss es sich vorstellen, Nürnberg gilt ja als, na, ich kann es ja mal sagen, als direkter Mitaufstiegskandidat. Ne? HSV musst du ja auch irgendwo dazu zählen. Und der hat das da auch so abgeklärt gespielt und also da ist keiner durchgekommen. Der, wie heißt denn der Stürmer, der da von Beginn an gespielt hat bei Nürnberg?
Gedobetan. Ja, ich weiß, ja, genau, dieser
die
kleine.
Die Zähne ausgebissen da. Also da war nichts zu holen. Ne? Und der Schwede dann, der dann früh eingewechselt wurde, auch, der Ishak. Ja. Also ganz großartig, wirklich.
Ne? Ja, eine super geile Leistung vom Rick, gar keine Frage. Und auch Sonny Kittel, das war der zweite Neue, der aufgestellt worden ist, fand ich heute auch mit einer echt beeindruckenden Leistung, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Technisch sehr, sehr stark. Ja, also es, ich finde also heute keinen wirklichen schwachen HSV-Spieler. Ne? Also die waren alle sehr gut. Ich bin da wirklich. Du hast einen schwachen, warte, dann lass mich mal raten, schwacher HSV-Spieler.
Martenia.
Ja, das stimmt.
Der hatte keinen guten Tag. Der war schon mit seinen Gedanken irgendwie im Kreißsaal. Ich weiß auch nicht. Der war.
Ja, ne? Der ist ja Vaterfreundin. Es ist wirklich lustig. Natürlich male ich mir auch immer die Aufstellung ab, die ich da in der Kicker-App sehe. Also nicht, dass ich sie nicht sehe. Ich male sie mir trotzdem ab, sicherheitshalber. Und was soll ich sagen? Ich habe als unseren Torwart wirklich zuerst Martenia aufgeschrieben, bis mir dann auffiel, oh, der spielt jetzt bei den Gegnern. Und dann habe ich schnell den Namen durchgestrichen. So ein bisschen ist er bei mir auch noch verankert hinten im Hinterkopf.
Ja, wobei ich auch froh bin, dass wir ihn nicht mehr haben. Ich fand ihn ja auch nie, auch zur HSV-Zeit, nie so wirklich toll. Ist mit Sicherheit kein schlechter. Aber ich war mit Pollersbeck, fühlte ich mich mehr safe. Und jetzt mit Fernandes auch. Ja.
Ja, und Fernandes jetzt erstes, also heuer Fernandes hat jetzt sein erstes zu Null Spiel, das ist ja auch mal schön für einen neuen Keeper, ne?
Dass er ja, aber es kam ja auch kaum was aufs Tor, ne? Der musste ja nicht halten. Im Gegensatz zu Martinha, der in irgendeiner Szene, das muss man auch mal sagen, da von Narey zweimal Klasse bis Weltklasse gehalten
das hat, oder? Wirklich,
das muss man ihm zugestehen, das war großartig.
Ich fand den Schuss von Narey schon toll, also das
Der wäre reingegangen, ne?
Ja, ja, klar. Erstmal war es blind von Hinterseher natürlich. Ne? Diese Chance, die muss er eigentlich reinmachen. Und dann hält Martinha und Narey mit so einem spektakulären Volley-Nachschuss und Martinha hält aber noch besser. Also das war eine tolle Szene. Ne?
Nun wollen wir ja nicht künstlich gucken, was war schlecht. Aber Hinterseher,
du hast recht, der fiel ein bisschen
ab. Wo ich dann so gedacht habe, du hast dann Bobby Wood sitzen, du hast dann Winsheimer sitzen, hätte man vielleicht, aber gut, du brauchtest das nachher nicht, ne? Also, wenn du nachher 3-0 führst, was soll das? Das ist dann egal. Dann lass lieber einen Jairo spielen, also genau, was Hacking halt gemacht hat, das war ja auch klug und richtig. Aber ich weiß auch nicht, kriegt der irgendwie auch irgendwie Sonderzulage, wenn er im Abseits steht oder so? Der war ja echt so oft im Abseits, das ist ja der Wahnsinn gewesen.
Ja, hast du recht.
Es ist der zweite Spieltag dafür war das echt eine geile Leistung vom HSV.
Ja. Du, und wenn der am Ende mit null Saisonton rausgeht und der HSV wird Zweiter oder gar Erster, dann soll mir das recht sein und ihm wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich,
Ja, aber wollen wir kurz wollen wir die Tore mal runternudeln? Denn der oftmals ausgepfiffene Tim Leibold, dessen Trikot du dir ja kaufen möchtest, finde ich, hat bei den ersten beiden Toren da einen ordentlichen Beitrag geleistet. Ne? Also das 1-0, das fiel ja so, er hatte den Ball auf links, tanzt da 1-2 Nürnberger aus, dann passt dann den Ball nach rechts auf Duziak, der tanzt dann auch nochmal, macht so eine Hüftbewegung und dann so einen satten, trockenen Schuss da aus, ich weiß nicht, 18 Metern. Das fand ich schon mal sensationell gut. Die Szene war hat mir gut gefallen. Nicht nur, weil er reingegangen ist, die hätte mir auch ohne Tor wahrscheinlich gut gefallen. Haben sie selbst gemacht, ne?
Da stimme ich dir zu, wobei ich da gar nicht auf den Leibold so geachtet habe, sondern auf Duziak. Und das muss ich sagen, geile Körperbewegung und dann auch richtig strammer Schuss an den Innenpfosten so ran. Ja. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen.
Weißt du, an wen er mich in dieser einen Szene erinnert hat? Ganz ehrlich.
Nicht an Dennis Diekmeyer, weil der hat ja bei uns noch nie ein Tor geschossen.
Pass auf, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Den Hang zur extravaganten Frisur, dann die kaffeebraune Hautfarbe, dann die Nummer 8 auf dem Rücken, dann ein technisch versierter Linksfuß im HSV.
Artuba?
Nein. An Se Roberto. Nee, wie heißt der? Natürlich.
Klar, wir wollen jetzt wir wollen nicht ausflippen, aber ich finde auch, der Dubček, der ist der bessere Se Roberto. Und der Herr Heuer Fernandes ist der zweite Manuel Neuer und wir müssen aufpassen, dass der nicht verkauft wird.
Neuer Fernandes.
Genau. Also komm, jetzt halt mal den Ball flach.
Ich sag doch nur in der Szene, weil die so schön war. Er muss natürlich noch ein bisschen arbeiten.
Sascha,
in dem Moment wusste ich nicht, du. Ja, war nicht schlecht. Muss mir zustehen. So. Naja.
War jetzt echt nicht schlecht.
Ja, auch nicht schlecht war das 2-0. Da war auch wieder Tim Leibold beteiligt, denn er wurde gefoult, auch wenn das, wer war der Nürnberger nach dem Schlusspfiff im Interview, da hat er gesagt, da ist er sich nicht sicher.
Hat er auch recht. Ja, hat auch ich glaube auch. Kann sein. Würde kann ich sein. Jetzt nicht als eine Fehlentscheidung gelten, aber wir müssen immer, bei so einer Szene muss man immer denken, wie wäre es, wenn es genau andersrum wäre, ne? Ja, und ja. Du siehst schon, dass der Leibold, also der hat ja keine Schwalbe gemacht, aber der ist einfach ausgerutscht, über den Ball gerutscht.
Ja.
Ja, also muss man nicht kann, da, da, nee, da kann ich aber keinem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, auch wenn das gegen uns gewesen wäre, weil das siehst du in dieser Geschwindigkeit nicht und es ist ja auch jetzt kein Fehler. Und es war auch nicht unsportlich von Leibold. Das war einfach jetzt, die sind da aufeinander geknallt. Aber ehrlich gesagt, der Grund, warum er fällt, ist jetzt nicht, weil er ein Gegenspieler ist, sondern weil er einfach da ausrutscht.
Ja, ja, das aber war keine Schwalbe oder so.
Nein, auf keinen Fall. Nein.
Ja, und dann, was soll ich sagen? Wir haben einen neuen Freistoßschützen, ne?
Nicht nur das, sondern es ist etwas passiert, das habe ich unter den letzten 32 Trainern noch nicht erleben dürfen. Wir scheinen das auch mal trainiert zu haben. Ja, dass da so eine Mauer sich hinstellt und dass die sich ducken und der Ball. Sag mal, was ist das denn? Das erinnerte mich mehr oder weniger ein bisschen an Pelé und an die brasilianische Nationalmannschaft.
Ja? Jetzt, ja, weißt du, ich darf nicht Sir Roberto sagen, aber du darfst Pelé. Das ist ja ein Ding. Ja, nee, ist klar. Nee, aber das sah schon sehr gut aus. Gerade in der Wiederholung nochmal. Das habe ich live gar nicht so schnell mitbekommen. Das musste ich mir in der Wiederholung natürlich nochmal ansehen, wie dann die drei HSVer zeitgleich da in die Hocke gehen, als ob sie da, weiß ich, ein 5-Cent-Stück auf dem Fußboden liegen haben.
Super, aber dann, also, das sah ganz sehr gut ehrlich, aus. Das sah doch echt, das sah jetzt mal gewollt aus.
Ja.
Und auch wenn wir eben, oder wenn ich gerade eben so ein bisschen böse über den Martinha gesprochen habe, aber man muss echt sagen, standst du schon mal in so einem Tor? Ich stand vor kurzem mal wieder in einem Tor, so aus Spaß, also jetzt nicht während eines Fußballspiels, ich bin einfach auf dem Fußballfeld gegangen und stand da mal. Ey, das sind über 7 Meter von rechts nach links. Du musst auch ein bisschen spekulieren. Der hat jetzt spekuliert, der schießt über die Mauer ins lange Eck. Ja. Deswegen hat er das Torwart-Eck verlassen. Ja, und es kam anders. Und das ist dann nun mal so. Also da siehst du als Torwart doof aus, aber in Wirklichkeit so eine richtige Schuld kannst du ihm dann nicht geben. Wobei, es ist das Torwart-Eck. Also natürlich hat ja Martin ja auch gesagt, nimmt er auch auf sich, aber mein Gott.
Mhm. Ja, du sagst es ganz richtig, er muss sich für eine Ecke entscheiden oder er muss spekulieren, natürlich, ne? Es ist tatsächlich sind es genau dann die 20 Zentimeterchen, die da am Ende gefehlt haben. Das ist Pech für ihn. Ja, haben wir Glück gehabt und warum nicht? Es war in dem Moment auch aber auch das Glück des Tüchtigen oder wie man so gerne sagt. Also, das hat sich der HSV auch erspielt. Also bis dahin haben sie da wirklich in das Spiel wirklich klar dominiert. Da,
ja, ich finde, das 2-0 ging auch völlig, völlig in Ordnung.
Ja, klar.
Ja. Ne? Ja. Aber mehr als diese 2 Torchancen hatten wir jetzt aber irgendwie auch nicht. Also so wirkliche, ne?
Nee, genau.
Das waren die beiden und die haben wir auch gemacht. Ne? Also da muss man nur mal dran denken an die erste Halbzeit gegen Darmstadt, wo wir deutlich mehr Torchancen hatten und nicht eine einzige gemacht haben. Und das war jetzt mal ganz gut.
Mhm. Das muss ich auch sagen. Da wurde Nürnberg ein bisschen stärker, ja auch kam dann ja auch zu so einem Abseitstor, was ich letztlich ganz gut fand, dass der Ball auch reinging, weil da war der HSV so ein bisschen gewarnt, ne? So hat dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, angefangen, das Ergebnis zu verwalten. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber hat so einen Gang
Hassig.
Ja, genau. Der muss doch gar nicht sein. Ne?
Hasse ich.
Ja, ja. Ne? Und,
da werde ich nervös.
Ja, ja, eben. Ne? Und man bringt sich selbst so in Gefahr ohne Not. Ne? Dann wurde noch der Schwede Ishak eingewechselt, dann hat Nürnberg mit 2 Spielern gespielt. Das wurde mit dann 2
Stürmern.
Auch schon ein bisschen. Ja, achso, habe ich mit 2 Spielern gesagt. Mit 2 Stürmern.
Manchmal natürlich. Sah es so aus, als ob sie auch nur mit 2 Spielern gespielt hätten. Aber es waren 2 Stürmer.
Ja. Und dann wurden sie auch ein bisschen stärker. Ne? Ja, aber dann war ja auch Gott sei Dank auch schon Pause. Dann konnten wir alle erstmal durchatmen. Ne? Und
wobei
dann
man ja auch hier sagen muss, natürlich, wenn man gewinnt, ne, hinterher ist man immer schlauer. Der Sky-Kommentator hat gesagt, dass es ein sehr heißer und sehr schwüler Tag in Nürnberg war.
Ja.
Dann ist es vielleicht, wenn du 2-0 führst, so 10 Minuten vor der Halbzeit, vielleicht ist es dann auch mal ganz professionell und clever zu sagen, lass die mal anrennen. Und wir ruhen uns, was heißt ausruhen, ist der Quatsch, aber wir geben jetzt nicht mehr diese Power. Ja, okay. Wobei am Ende bei den Statistiken, du bist ja der Mann der Statistiken, sind wir auf 5 Kilometer mehr gelaufen. Also wir haben ja schon mehr, also wir haben ja schon richtig guten Einsatz gezeigt.
Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob da die Wege mitzählen, die Winsheimer aus dem Absatz wieder rauslaufen musste, keine Ahnung. Nee, aber du hast recht, runde 5 Kilometer waren es mehr. Ansonsten waren aber irgendwie fast alle Statistiken identisch. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also was gespielte Pässe, Fehlpässe, Passquote, ne, also sind völlig identische Zahlen, so bis auf 1 oder 2 Pässe vielleicht. Das ist ganz interessant gewesen. Und mehr Ballbesitz hat in Nürnberg am Ende auch gehabt. Aber
ja,
ja. Tatsächlich, also 51-49%, also 2% mehr Ballbesitz. Aber der HSV hatte eben die bessere Zweikampfquote. Und da können wir uns wieder so ein bisschen ja bei unserer Abwehr bedanken, ne, dass die da wirklich so souverän aufgetreten ist und nichts
zugelassen hat. Ne? Und finde ich ja sowieso immer wichtiger als Ballbesitz, Zweikampfquote. Ja. Weil für mich ist dieser Zweikampfquote immer entscheidend, wie konzentriert und einsatzbereit war eine Mannschaft. Wie gedankenschnell war sie. Und das fand ich wirklich, war der HSV heute deutlich, deutlich stärker über 90 Minuten. Also da waren wir die deutlich bessere Mannschaft.
Ja, also wie gesagt, es gibt keine Statistik, wo ich sagen würde, da waren wir schlechter als Nürnberg heute. Auf keinen Fall. Ne? Und ich bin ja auch froh, als es dann wieder losging, dass wir dann die ersten 14 Sekunden überstanden hatten. Zweite Halbzeit. Ne? Also da hat sich dann Nürnberg da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also die ersten 14 Sekunden sind wir im Allgemeinen schwach, hat die Saison bisher gezeigt. Aber nein, diesmal nicht. Ne? Ich glaube erst so. Ja, nu. Es ist so. Es ist spät, Hobbs. Nee. Aber das war schon wirklich ganz gut. Aber auch da, zweite Halbzeit, also hat der HSV jetzt nicht gerade wieder nach vorn gespielt. Ich meine, wenn du 2-0 führst, dann kannst du auch erstmal den Gegner kommen lassen, der ja eben auch noch ein Heimspiel hat in diesem Fall. Aber Nürnberg hat das dann auch irgendwann angenommen. Also hat da zwischen 55. und 65. haben sie versucht, ordentlich nach vorne
fand ich spielen. Auch. Also muss man sagen, das war die stärkste Phase von ihnen. Und wenn die da getroffen hätten, dann wäre das Spiel wirklich anders ausgegangen. Also immer dieses, wir müssen jetzt die Tore mal zum richtigen Zeitpunkt schießen. Das haben wir heute endlich mal gemacht. Denn mit dem 3-0, sage ich mal, war dann ja auch der Knoten geplatzt oder wie es auch immer heißt.
Oder der Drops war gelutscht.
Der Drops, genau. Und also das hätte noch ein paar Minuten vorher irgendwie anders sein können, wobei ich mich jetzt nicht an eine einzige Szene von Nürnberg erinnere, wo ich so denke, da mussten wir spektakulär den Ball von der Linie kratzen. Das war irgendwie alles nicht. Ne? Sie waren gefälliger, waren öfter in unserem Strafraum, da hast du ja immer als Fan die Angst, dass da irgendeiner fällt und dann Elfmeter kommt oder so. Aber unterm Strich, so richtig groß gefährlich wurden sie nicht.
Nee, genau. Das ist richtig und was Zwingendes war wirklich nicht dabei. Ja. Und dann kam ja vielleicht die Szene des Spiels. Jatta musste verletzt ausgewechselt werden und dann kam Naray ins Spiel. Ne? Und der hatte war im Grunde ja kaum auf dem Feld und binnen 5 Minuten 3 Torchancen. Ne? Die eine hatten wir vorhin schon gesagt, dieser großartige Volley-Nachschuss da, den Martini ja so toll rausholt. Ne? Dann ein paar Minuten später.
Hör auf. Der Aaron Hunt Gedächtnisschuss links vorbei.
Also wie kann man das? Genau wie Hunt gegen Darmstadt da.
Ne? Ja, nur Hunt war deutlich knapper.
Das stimmt.
Das war jetzt wirklich, das war zwischen Pfosten und Eckfahne ist der Ball nachher jetzt ausgetrudelt.
Aber man muss die Szene trotzdem erwähnen, weil Gideon Jung diesen traumhaften Pass auf Nahe
gab. War das Gideon Jung?
Ja, das war Jung. Ja. Wie kann man so einen tollen Pass spielen?
Also, ja, super. Es freut mich so für den Jungen, ne? Ja. Weil denk daran, wie der bei uns gestartet ist als junger Spieler. Der war so toll und dann kam diese schlimme Verletzung und dann diese ganze Saison war irgendwie in der Tonne. Und ich freue mich total für Gideon Jung, dass er heute so eine gute Leistung abgeliefert hat. Echt stark.
Absolut, genau. Ja, und dann, wie gesagt, Naray hat dann endlich doch nochmal getroffen. Auch für ihn so wichtig, ne, dass er dann auch für sich selbst nochmal merkt, er kann doch noch ins Tor treffen.
Absolut also, wichtig. Absolut wichtig. Ja, ne? Also hat mich auch für ihn gefreut.
Ja. Und war von diesen 3 Chancen war es die, wie soll ich sagen?
Der schwerste.
Die unklarste Chance sozusagen.
Ja,
ne?
Ja absolut.
Die rein, ne? Ganz, ganz toll. Ne? Ja, und am Ende noch das 4-0, das war natürlich auch ein fein rausgespielt. Also ich will ja nicht immer dieses Wortspiel bemühen, aber es rutscht einem immer so raus, weil es dieser Doppelpass mit Fein und Kittel war. der da letztlich zum 4-0 führte. Eigentor war es dann, ja.
Also, du hast es gesehen, ne? Wie, ich nenne ihn jetzt nur noch Pelé Kittel, ne? Wie Pelé Kittel da mit der Hacke diesen Ball weiterleitet, ja, an den Adrian Fein. Das war mal hohe brasilianische Kunst, muss man sagen.
Ja, man hat ja immer schon gesagt, Kittel ist einer, der so ein Spiel entscheiden kann. In dieser Szene hat man gesehen, warum die Fans das eben sagen. Ne? Also wirklich Geistesblitz und er weiß genau, wie man den Ball spielen muss. Und nochmal, man darf nicht vergessen, man spielte gegen Nürnberg und nicht gegen, ja, ich will nicht abschätzig wirken, aber gegen Wien-Wiesbaden oder wie sie dann heißen. Ne? Man hat schon gegen eine ambitionierte Truppe gespielt, die da wirklich oben spielt. Ne?
Ich dachte, du sagst jetzt Erzgebirge Aue. Oh. Weil die sind ja noch über uns.
Ja, die sind oben. Das würde ich mir nie erlauben.
Nein, also ja, ich habe komischerweise den ganzen Tag über schon ein gutes Gefühl gehabt, aber das ist ja nur als Fan irgendwie ohne Sinn und Verstand und ohne Grund, aber um mich herum alle so, ich habe ein bisschen Schiss vor heute Abend. Ich so, nö, ich denke, das wird ganz gut und es wurde dann deutlich besser als gedacht und aus zum Glück zwei Gründen. Der HSV hat nicht gewonnen, weil Nürnberg schwach war, sondern der HSV hat gewonnen, weil Nürnberg schwach war und der HSV auch wirklich gut drauf war und auch spielerisch viele Dinge gelöst hat. Und da muss man jetzt natürlich auch nochmal den Adrian Fein erwähnen. Mhm. Der hatte auch so zwei, drei Fehlpässe dabei, aber insgesamt, wie viel Ruhe der am Ball hat und wie schlau der die Bälle verteilt, das hat mir auch sehr gut gefallen heute.
Ja, wirklich. Ja. Also als es da vor ein paar Wochen hieß, Gewinner der Vorarbeit, und dachte ich, naja, okay, man redet ihn so ein bisschen stark. Mhm. Aber nee, der hinterlässt wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, der Mann.
Also, ja, fand ich jetzt auch. Also das hat mir heute gut gefallen. Und dann denke ich, bei allen Mannschaften, aber natürlich auch bei unserem HSV, denke ich, es ist erst Anfang der Saison, lass die Mannschaften sich erstmal einspielen.
Ja.
Aber das war jetzt mal richtig, also das war ein richtig guter Fußball, den wir da gesehen haben.
Das stimmt. Aber nach dem Spiel, die Interviews, die wir da gesehen haben, es gab ja das eine oder andere auf Sky zu sehen. Hacking, Kittel, Hunt, alle drei unabhängig voneinander unisono gesagt, das, was du eben auch gesagt hast, ne, es sind zwei Spieltage gespielt, wir bleiben mal ganz locker hier auf dem Teppich, ne, wir haben hier noch nichts erreicht, die drei Punkte sind wertvoll, aber
also
bitte.
Also ich hoffe ja, dass wir noch viele Spiele gewinnen und dann wirst du mich das ganz oft sagen hören in diesem Podcast. Wir hatten zum Jahreswechsel eine Aufstiegswahrscheinlichkeit von 97%. Ja. Also als wenn uns das nicht erdet, egal wie gut wir spielen sollten, oder ich hoffe natürlich, dass wir gut spielen, ausflippen tut hier, glaube ich, beim HSV keiner. Oh. Ich muss also jetzt, wenn man sich diesen Saisonstand anguckt, haben wir 3 von 4 Halbzeiten gut gespielt. Das gefällt mir. Und ich habe irgendwie, aber auch das ist nur so ein Fan-Talk jetzt von mir, aber ich habe irgendwie auch tatsächlich das Gefühl, da ist irgendwie ein anderer Spirit auf dem Platz. Also es gab so ein paar Szenen, wo der Rick van Drongelen irgendwie emotional war und seine Mitspieler angesprochen hat. Mhm. Aber ich hatte irgendwie im Gegensatz zur letzten Saison das Gefühl, der hat die auch erreicht und die haben alle irgendwie zusammengehalten. Also das hat mir irgendwie als Fan echt ein gutes Gefühl gegeben, dass ich so denke, ich glaube, wir haben zu oft immer geguckt, sind das junge Spieler oder alte Spieler. Ich glaube, wir haben ganz viele Spieler jetzt gerade in unseren Reihen, die Bock auf Erfolg haben und die was reißen wollen. Und ob sie es nachher tun und ob wir das durchziehen durch die Saison, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, nach mehreren Jahren, ich glaube, wir haben einen ganz geilen Spirit da in diesem Team. Und das gefällt mir. Das lässt mich heute beruhigt ins Bett gehen.
Das ist gut. Apropos, ne, wir wollen das ja auch hier nicht so, auch wenn wir die treuen Auswärtsfahrer und Hörer haben. Wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen hier, ne? Damit du in deinem HSV-Schlafanzug hier heute nochmal einigermaßen rechtzeitig ins Bett kommst. Hier, ne?
Aber eins muss ich noch sagen.
Immer.
Sag mal, ich glaube, so geil wie der HSV heute aussah, sah er noch nie aus. Ich weiß, wir haben so viele Traditionshörer und ist es auch für mich okay, dass wir die Rothosen heißen und eigentlich rote Hosen anhaben müssen, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Freunde, eines der schicksten Heimtrikots der letzten Jahre haben wir ja in dieser Saison. Dazu dieses weiße Trikot, dazu die weiße Hose und die weißen Stutzen. Wir sahen so geil aus. Das war für mich das Trikot dieser Saison. Ehrlich, wenn es nach mir, wenn es nach Hobbs ginge, dem inoffiziellen Beauty-Beauftragten des DFB, dann würde ich wirklich sagen, der HSV muss 34 Spiele in genau dieser Farbkombination spielen. Das fand ich so schick. Ich war sehr begeistert.
Ja, ich ärgere mich auch ein bisschen, weil eigentlich wollte ich, genau das wollte ich dich als erstes fragen, wie dir als Modebeauftragten in die Trikots gefallen haben. Heute gerade mit der weißen Hose. Ne? Und das erinnert auch wieder an die glorreiche Saison 83.
Hatten wir da auch weiße Hosen?
Da hatten wir auch, zumindest am 34. Spieltag, als wir Meister wurden. Naja, ist ja auch egal. Ist egal. Ne, alte Zeiten. Sehr schön. Gucken wir lieber nach vorne. Ne? Ja, also bitte. HSV ist jetzt Tabellendritter. Das ist sehr angenehm. Es ist wirklich ein Brustlöser, weil du stehst ja schon ein bisschen unter Druck. Alle haben schon mindestens einmal gewonnen. Oder zumindest die meisten. Man muss ja nach oben gucken.
Hannover zum Beispiel.
Ja. Aber du weißt, was ich meine. Und du hast einen gewissen Anspruch natürlich. Und du beschließt den zweiten Spieltag, am ersten hast du nicht gewonnen. Du stehst schon unter Druck, finde ich, ne? Und musst da was leisten. Und ich finde, wir haben das Ding souverän gewonnen. Es war eminent wichtig. Und jetzt kannst du einigermaßen beruhigt aufs nächste Spiel gucken, finde ich.
Ne? Aufs nächste Bundesligaspiel.
Aufs nächste Bundesligaspiel, natürlich, klar. Weil,
das ist gegen Bochum, glaube ich, ne?
Genau. Das nächste Bundesligaspiel ist ein Freitagsspiel, Freitag 16.8. 18.30 Uhr, HSV gegen Bochum. Das müssen wir jetzt erstmal nehmen. Ich muss mal gucken, Bochum ist auch nicht so sonderlich gut gestartet. Ein Punkt aus zwei Spielen.
Sechs Gegentreffer schon.
Hier, HSV, beste Mannschaft, beste Verteidigung im Moment, ne? Ist klar, wollte ich
nur sagen. Ja, und beste Tordifferenz, ne? Vier im Plus.
Das stimmt.
Hat sonst kein anderer, ne?
Nee,
5-1, sehr großartig. Also,
Weißt du noch letzte Saison, als wir immer nur 1-0 gewonnen hatten, bis wir dann irgendwann gar nicht mehr gewonnen haben?
Sascha, ganz ruhig bleiben. Es ist leider erst der zweite Spieltag. Vielleicht sagen wir nachher, ne? Ja.
Genau.
Gegen St. Pauli haben wir auch 4-0 gewonnen und danach irgendwie 11 Spiele verloren.
Das stimmt.
Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, und insofern müssen wir ganz, ganz den Ball ganz flach halten.
Demut heißt das Zauberwort, ne?
Demut heißt das Zauberwort.
Auf jeden Fall. Naja.
Nächstes Wochenende geht's dann nach Chemnitz.
Genau. Nächstes Wochenende geht es nach Chemnitz. Und warum? Weil wir im DFB-Pokal spielen. Chemnitz ist, jetzt muss ich kurz mal gucken, die sind Drittligist. Bitte. Ja, Drittligist und sind auch nicht so sonderlich gut in die Saison gestartet. Die haben nämlich 4 Spiele bis jetzt, davon haben sie 3 verloren, 1 unentschieden gleich zu Saisonbeginn. Also die haben einen Negativlauf und der soll doch am nächsten Sonntag immer noch anhalten. Also ich gehe mal, also die Favoritenrolle haben wir, ne?
Das will ich mal hoffen. Ich gucke gerade beim Kicker, wo ist denn hier bitte? Hier ist noch nicht mal eine Tabelle. Spieltag Torjäger. Hä? Was ist das denn?
Wie? Bei der dritten Liga, meinst du, oder was?
Okay, jetzt habe ich sie, dritte Liga. Chemnitz, 19. von 20.
Ja, die ist schlecht. Und die haben auch eine Menge Tore schon eingefangen. 8-11 haben sie schon eingefangen. Und heute ganz frisch kam ja noch was etwas Politisches quasi noch hinzu, etwas Personalpolitisches.
Oh. Was denn?
Die haben sich von ihrem Kapitän getrennt. Daniel Frahn ist nicht weiter Spieler des Chemnitzer FC. Und zwar ist es so gewesen, ich muss am besten ein bisschen was vorlesen. Also er hat sich da irgendwie, wie Chemnitz selbst schreibt, massiv vereinsschädigend verhalten, indem er nämlich, indem er sich mit Fans bestimmter Riegen freundschaftlich zusammengetan hat. Also, in der Pressemitteilung heißt es, ich lese mal kurz vor, der Spieler Frahn verhielt sich durch die im Gäste-Fanblock des Hallenser Stadions offenkundig zur Schau gestellten Sympathie zu führenden Köpfen der rechtsgesinnten Gruppierung Chaotic Chemnitz und der aufgelösten Gruppe NS Boys massiv vereinsschädigend. Da haben wir es wieder. So, und der Chemnitzer FC sagt selber, er ist gegen jedwedes verfassungsfeindliches Gedankengut. Und geht auch gegen deren Sympathisanten vor. Und aus Konsequenz daraus haben sie ihn rausgeworfen. Und das finde ich eine sehr schöne und sehr wichtige Sache, muss ich sagen. Freue ich mich sehr drüber. Das kam heute noch.
Ey Mann, lass uns versuchen, Politik und Sport zu trennen. Das geht mir echt auf. Ja, aber ich muss es zumindest erwähnen,
jetzt unser nächster Gegner und heute kam gerade die Meldung. Ne, es ist ja, wenn du so willst, ist es dann ja auch wieder sportlich, weil Fran ist immerhin Capitano gewesen und damit irgendwo schon eine wichtige Spielerfigur und ist Stürmer. Und den haben sie jetzt nicht mehr. Es läuft eh schon nicht da gerade bei Chemnitz. Also so gesehen, um den Kreis hier zu schließen, die Favoritenrolle ist dadurch noch mehr bei uns. Also da sollten wir schon, naja, von deutlichen Siegen möchte ich nicht sprechen, aber verlieren sollten wir das Ding auf keinen Fall. Ne?
Nein, wobei sich der HSV ja traditionell in der ersten Runde des DFB-Pokals schwer tut und deswegen, ich habe da gar kein Gefühl für nichts. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt gerade sagst, Fran ist deren Stürmer und sie haben so gut wie nie getroffen, dann ist es vielleicht ja gar nicht schlecht für Chemnitz, wenn er weg ist, damit man eine andere eine Chance bekommt. Also ist alles, ich kenne den Chemnitzer FC nicht. Ich werde den erst am Sonntag um 18.25 Uhr höchstwahrscheinlich das erste Mal kennenlernen. Das ist jetzt keine Arroganz von mir, sondern das ist, ich interessiere mich nicht für die dritte Liga. Ich habe mich auch als der HSV immer Erstligist war nie für die zweite interessiert. Das ist jetzt keine mangelnde Wertschätzung, sondern es ist einfach nur so das Interesse. Man guckt immer dahin, wo sein eigener Club spielt. Mhm. Und ist natürlich traurig, wenn man das so hört, gerade die Stadt Chemnitz, da tun mir viele, viele Menschen, die da wohnen, echt leid, dass diese Stadt jetzt seit ein, zwei Jahren immer mit diesem rechten Thema in Verbindung gebracht wird. Ja. Ich kenne nur ganz wenige, die jetzt in Chemnitz leben, aber die ich kenne, das sind wirklich ganz tolle Menschen und ganz liberal denkende und deswegen, das tut mir, an die denke ich dann natürlich immer, wenn ich dann diese Bilder aus Chemnitz sehe, da tut man dieser ganzen Stadt mit Sicherheit Unrecht, aber dass da ein Problem herrscht in gewissen Gruppierungen, das ist sicher auch richtig und ich hoffe, dass das am kommenden Wochenende keine Rolle spielt beim DFB-Pokal.
Das stimmt.
Und ich hoffe auch, dass sich die HSV-Fans da nicht provozieren lassen.
Ja, auch. Also das ist natürlich, wenn ich noch an die letzten Pokalspiele da denke, allein schon Pyro. Aber das Fass machen wir jetzt heute auch nicht auf.
Nee, das Pyro-Fass ist ja auch ruhig geblieben beim HSV. Muss man auch mal sagen.
Ja, ja, das ist ja das Schöne. Im Moment, ne? Aber auch da, wir haben erst den zweiten Spieltag. Ne?
Also, das stimmt, Sascha.
Wollen wir mal gucken, wie lange das denn auch ruhig bleibt. Ne?
Genau.
Gut. Würde ich sagen, haben wir auch jetzt ausreichend abgehandelt, das Thema Pokalspiel. Ne? Also wir können es da auf die zweite Runde schon einstellen. Nein.
Ey Mann, Sascha. Mann, lass einfach diesen Satz weg und dann ist alles gut.
Ja, aber wir müssen noch. Ich habe schon hier, ne, ich habe auch mal eine Cola getrunken. Ich bin so ein bisschen aufgedreht noch. Wir haben 4-0 gewonnen, Mensch.
Also, ja, das stimmt. Das ist selten der Fall.
Wenn ich jetzt keinen Grund habe, fröhlich zu sein, dann weiß ich auch nicht.
Na gut, ich war letztes Mal nach dem letzten 4-0 gegen St. Pauli, war ich auch fröhlich. Was danach passierte, wissen wir alle. Deswegen freuen ja. Aber auf dem Teppich bleiben.
Auf jeden Fall.
Und das ist das Geile. Das ist jetzt nicht, weil ich das dem Wolf nicht zugetraut habe. Ist Quatsch. Aber beim Hacking habe ich wirklich auch das Vertrauen, dass der genau das alles schon tausendmal durchgemacht hat und zu diesen Jungs jetzt auch in dieser Woche die richtigen Worte finden wird.
Ja, gehe ich mal stark von aus. Dafür ist er einfach routiniert genug, hat schon zu viel erlebt.
Das genau.
Ist klar, ne? Nee, ganz klar. So, apropos viel erlebt. Unsere vergangene Woche stand ja im Zeichen, Hobbs, unseres Battle Royale.
Genau, das wird ja richtig gut angenommen von euch da draußen. Das freut uns total. Wir sind der HSV-Podcast mit dem ersten Battle Royale-Modus. Wir suchen den HSVer der Saison. Und zwar immer Folge für Folge Last Man Standing. Es kann nur einen geben, der dann der Gewinner ist und in die nächste Runde einzieht sozusagen, dann in die nächste Podcast-Folge. Und letztes Mal stand zur Auswahl der Gewinner der Sendung davor, nämlich das war Vincent Kompany, das war der Last Man Standing. Und neu dazugekommen ist der gesamte Verein HSV. Das war ein Vorschlag von dir wegen der Pride Week, hast du es erklärt. Und ich habe Jan Gimara ins Spiel gebracht, weil der mir, als ich da live im Stadion saß, in der ersten Halbzeit so gut gefallen hat. So, und dann ist es ja jetzt, haben wir letztes Mal in der Folge erklärt, wir entscheiden das nicht mehr, wir beide, wer gewinnt, sondern diese drei Personen, die da zur Wahl stehen, oder diese drei Namen, die zur Wahl stehen, die werden dann von euch gewählt. Auf unserem Twitter-Account nach jeder Podcast-Folge in dieser Saison starten wir eine Umfrage. Und ihr könnt auf Twitter dann anklicken, für wen ihr seid. Und man muss sagen, es gibt einen neuen HSVer der Saison.
Genau, der neue Last Man Standing, wie du eben so schön gesagt hast, ist tatsächlich der gesamte Verein HSV. Also meine Wahl hat gewonnen.
Du hast dich durchgesetzt im letzten Podcast,
mit sehr gut. Mit großartigen 46% aller Stimmen. Und es haben 134 Leute teilgenommen, finde ich eine echt gute Zahl dafür, dass wir uns das spontan irgendwie ausgedacht haben.
Ne? Fand ich super. Vor allen Dingen, weil ich Twitter gar nicht über das Twitter-App, sondern ich nehme Tweetboot als App. Und bei Tweetboot werden die Umfragen gar nicht angezeigt.
Das stimmt.
Ja. Na, das ist dann eigentlich ein geiles App, aber da ist es doof. Das heißt, man muss schon auch mit dem Twitter-App oder auf der Twitter-Page muss man da schon mitmachen. Und dass das 134 so spontan gemacht haben, fand ich auch total geil. Also an euch herzlichen Dank und bitte ab jetzt jede Woche immer so weitermachen. Ja. Genau, der gesamte Verein HSV hat 46% Zustimmung bekommen. Auf Platz 2 dann Vincent Kompany mit 29%. Jan Schimmerer, mein Vorschlag, 25%. Ja. Also insofern, da war jetzt keiner, der total abgefallen ist, aber dein Vorschlag, Sascha, kam am besten an.
Ja, knapp die Hälfte, ne? Genau. Ja, gut, es war vielleicht auch ein bisschen dem Thema geschuldet, das ist natürlich klar. Ne?
Ja, da bilde ich mir jetzt nichts drauf ein, ne? War ja auch gut. Also, das heißt, der gesamte Verein HSV geht in das neue Battle Royale, in den neuen Modus. Der steht schon mal fest. Mhm. Und jetzt kommen die beiden Namen, die wir beide jetzt ins Spiel bringen. Und ich erlaube mir jetzt mal anzufangen.
Ja, bitte.
Weil ich muss sagen, also es ist ja klar, ne? Der gesamte Verein HSV darf ja nicht bis zum Schluss hier der HSVer der Saison werden. Es muss natürlich irgendwie ein Mensch werden, wobei wir auch letztes Mal schon erklärt haben, es muss kein Spieler sein, es kann auch irgendjemand anders sein, der für uns der HSV ist. Aber natürlich, nach diesem 4:0 habe ich mir meinen HSVer ausgesucht, der da heute Abend auf dem Rasen stand. Und für mich kann es nur Rick von Drongelen sein. Was bitteschön, der hat alles weggeköpft, der hat die Mannschaft gepusht, der war dafür verantwortlich, dass selten gar nichts angebrannt hat. Egal welcher Stürmer von Nürnberg da eingewechselt worden ist, der hat die alle erstmal ins Hallo gestellt. Großartige Leistung von Rick von Drongelen. Ich hoffe wirklich, dass der über die Transferperiode bei uns bleibt. Da sehe ich immer noch so eine ganz kleine Gefahr. Aber für mich war er ganz klar Man of the Match heute und weil er sowieso so eine geile Einstellung zum Verein hat und so eine geile Mentalität, ist das also für mich der doppelte HSVer gerade.
Ja. Ja, sehe ich ein. Ist eine gute Begründung. Ich bin auch zwiegespalten, muss ich sagen. Vor dem Spiel hatte ich jemanden ganz anderes. Während des Spiels habe ich mich umentschieden, muss ich gestehen. Und wie es so ist, ich habe auch einen Innenverteidiger.
Nee.
Aber den anderen. Ich habe mich tatsächlich für Gideon Jung entschieden, aus dem Grunde, weil er jetzt ins kalte Wasser geworfen wurde als Innenverteidiger von Beginn an. Du hast es vorhin selbst angesprochen, diese Seuchensaison, die er hatte, aus seiner Verletzung herauskommt. Man sagt ja auch mal, bei der Schwere einer solchen Verletzung, da brauchst du genauso lang, wie die Verletzung angedauert hat. Das hat man ihm in der vergangenen Saison auch wirklich mehr als angesehen. Dass er da jetzt so bärenstark wieder rauskommt und eine Leistung wie die heutige bringt, und zwar nicht nur in der Innenverteidigung, sondern der schaltete sich ja so, wie man das von einem modernen Innenverteidiger auch sich wünscht oder erwartet ja auch fast, nach vorn mit ein, hat eine schöne Spieleröffnung gehabt, war zweikampfstark, auch 15 Meter vorne, hat dann, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, diesen schönen Pass da auf Narey durchgesteckt. Also Gideon Jung, er hat heute für mich eine erstklassige Leistung abgeliefert, ist für mich aufgrund seines Spieles heute jetzt in dieser Woche mein HSV.
Ja, so. ist eine gute Wahl, Sascha, mit der wirst du nicht gewinnen, aber ist trotzdem ehrenhaft und natürlich erreichst du damit auch mein Herz. Aber ganz ehrlich, Rick von Drongelen, für mich momentan der Innenverteidiger der ersten und zweiten Liga,
Ja, ja. Da haust du meinen raus.
Da müssen wir echt aufpassen, dass der Pep Guardiola oder der Jürgen Klopp den die noch irgendwie wegkauft. Ich habe da echt ein bisschen Schiss. Weil der halt, hat die richtige Einstellung zum Beruf und der beißt und der behält trotzdem, obwohl der ist erst 20, Baby, und der behält so einen kühlen Kopf. Das finde ich Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Typ ist der Wahnsinn. Der muss der HSVer sein momentan.
Ja, also. Es stimmt auch alles. Das Duo erinnert mich auch so ein bisschen tatsächlich an so glorreiche Van Beuten und Bularusch-Zeiten. Wobei ich...
Du mit deinen Vergleichen heute.
Du hast Pelé gesagt, mein Freund. Also,
weil du mich inspiriert hast.
Wobei ich da, also Rick van Drongelen eher so als... um ein bisschen gemein zu sein oder um diesen Vergleich noch besser machen zu können, eher so ein bisschen als Van Beuten sehe, ne, so was die Technik angeht, kommt über den Kampf rein und mein Gideon Jung, der hat ja nur wirklich, ist am Ball wirklich astrein, nicht nur heute, wir sind generell, der smarte Player. Doch, das muss ich schon sagen.
Das muss er jetzt in den nächsten Spielen beweisen. Wenn er das tut, freue ich mich.
Ja.
Aber wenn der Everton fit ist und ein Innenverteidiger muss raus, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Big Rick ist, außer, wie gesagt, er verlässt noch den HSV.
Das ist der Punkt. Ne? Wenn Everton jetzt kommt und es wirklich Angebote gibt für Rick van Drongelen, ja, dann müssen wir uns, also dank meines HSVs Gideon Jung, doch nun keine Sorgen.
Ne? Aber das wollen wir nicht kommen. Wir wählen ja für diese Woche sozusagen. Genau. Und deswegen, jetzt seid ihr gefragt. Ne? Guckt auf den Nur der HSV-Pod Twitter-Account. Ihr habt die Wahl zwischen der gesamte Verein HSV, Rick van Drongelen oder Gideon Jung. Wer ist aktuell unser HSVer der Saison? Das ist das HSV Battle Royale-Spiel in dieser Folge.
Sehr gut.
So, ich denke, das soll es gewesen sein. Wobei eine Kleinigkeit habe ich noch, so einen kleinen Bonus sozusagen. Denn ich finde diese Idee, du findest die Idee ja auch super, ne? Mit dem HSVer der Saison. Ich finde die ja auch so super. Und klar, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, dann sagt man, okay, wir wählen jetzt bis Mai nächsten Jahres den HSVer der Saison. Aber irgendwann müssten wir das vielleicht auch mal ranwagen, sagen, wer war eigentlich der HSVer aller Zeiten? Der HSVer aller Zeiten. Und da gibt es ja so viele Namen, ja, weil wir ja so viele tolle Persönlichkeiten schon in unserem Verein hatten. Und wir beide necken uns ja so ein bisschen und sagen, wir sind ja keine Experten, wir sind ja nur Fans. Und ich glaube, so eine Frage, wer ist eigentlich der HSVer? Welche Person oder wer steht eigentlich wie kein anderer für diesen Verein? Das sollten vielleicht Experten beantworten. Mhm. Und einen so einen Experten habe ich vor kurzem getroffen und den habe ich gefragt, sag mal, wer glaubst du oder wer ist für dich denn dein HSVer? Und das werdet ihr jetzt gleich hören. Wir haben sozusagen zum Schluss dieser Podcast-Folge noch einen kleinen Ehrengast, eine kleine Überraschung für euch. Mit der Frage, wer ist denn der HSV aller Zeiten?
Genau, so sieht's aus. Da freue ich mich auch schon drauf, das nochmal zu hören. Ich durfte es ja schon einmal hören. Jetzt kommen alle in den Genuss und Überraschung gelungen, würde ich sagen. Also du hast mich überrascht und jetzt auch unsere Hörer. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, freue ich mich auch drauf. Gut, dann würde ich sagen, Sascha, vielen Dank für diesen späten Talk. Allen Auswärtsfans eine gute Heimfahrt und allen anderen Fans natürlich eine schöne Woche. Bitte denkt daran, in den nächsten 3 Tagen auf unserem Twitter-Account die Frage, wer ist unser aktueller HSVer, bitte zu beantworten. Bitte nehmt mit an dieser Umfrage und wir beide melden uns dann wieder irgendwann nach dem Spiel in Chemnitz. Hallo Bruno.
Hallo Hobbs.
Du sag mal, du weißt ja, Sascha und ich, wir diskutieren in dieser Saison immer, wer ist unser HSVer? Ne? Wer ist eigentlich dein HSVer?
Es kommen mir 2, 3 Sachen kommen mir da sofort in meinen Kopf. Das ist für mich einmal die Fans, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja, weil sie in den letzten Jahren gerade das Volksparkstadion schon auch trotzdem zum Ereignis gemacht haben. Das war zu meiner Zeit als Spieler nicht so der Fall, weil wir auch im Volksparkstadion, aber
in dem anderen Volksparkstadion.
Und ich fand das war auch das, was mich so fasziniert hat und angezogen hat an diesem Verein, was da plötzlich passiert ist, ja, welche Stimmung da war. Mhm. Und deswegen fällt mir das als erstes ein.
Das ist ja cool.
Ja, ich komme an Uwe nicht vorbei. Ne? Das ist einfach so. Das ist, Uwe ist ich finde es auch schön, ja, weil er, dass das heute noch so anerkannt wird, dass er einfach nie weggegangen ist. Ja, und er steht einfach für diesen Verein. Er liebt ihn. Er ist, ich sag's jetzt mal, ein dufter Kerl. Und deswegen fällt er als erstes ein, als zweites ein. Mhm. Und der dritte wäre für mich trotzdem immer noch ein Stück auch Felix Magath.
Hör auf.
Ja, muss ich wirklich? Schon sagen, ja.
Wegen des Tores?
Wegen des Tores. ich war seine erste Verpflichtung als Manager. ja, ich finde schon auch, dass er ein Stück auch HSV ist.
Nein, ist er mit Sicherheit. Aber ist ja ein Horst Rubesch auch, oder?
Ja, aber das sind jetzt erstmal die mir jetzt sofort, du wolltest ja wissen, ja, wer es für mich ist. Und
wie Kevin Keegan?
Auch, man könnte natürlich sehr, sehr viele nennen, aber
Raphael
habe ich ja selber trainiert.
Der macht doch hier jetzt Abschiedsspiel.
Passt auch zu ihm, ist auch cool. Schön, da sieht man, wie er sich ja wohl.
Spielst du da mit eigentlich?
Nein, ich spiele nicht mehr, das mache ich nicht mehr. ja, also deswegen, aber trotzdem, man muss sich ja für jemanden festlegen. Und wie gesagt, für mich, was ich eben schon gesagt habe,
höchstwahrscheinlich, wenn man einen Lifetime-HSVer wählen müsste, dann ja.
Würde dir wahrscheinlich trotzdem auch Uwe einfallen,
oder? Ja, oder Bruno natürlich. Weiß ich jetzt nicht.
Nein, das nicht.
Aber dieser Jubel, als wir da Tomorrow, my friend, das Tor geschossen haben, den Jubel werde ich aber nicht vergessen.
Ja, ich auch nicht.
Das war auch mein HSV irgendwo. Aber du hast schon recht. Also Uwe Seeler ist da höchstwahrscheinlich Hermann Rieger. Ach, wir haben viel. Das ist das Geile eigentlich.
Hermann habe ich ja auch lange genug erlebt und auch Wahnsinn.
Das muss ein Wahnsinnstyp gewesen sein, oder?
Masseur so Kult werden kann, aber ja, der war.
Warum ist der eigentlich so Kult geworden? Weil er das Herz am rechten Fleck hat?
Ja.
Aber das weiß ja der Fan manchmal gar nicht.
Ja, aber man spürt das ja.
Ja.
Und Hermann war natürlich auch so, den konntest du nachts anrufen um 1 Uhr, 2 Uhr. Hermann, ich habe ein Problem, du musst was machen. Der ist ja gekommen. Ich meine, der hat es früher ja auch alleine gemacht. Und wenn der einen massiert hat und mit seinem Ellenbogen und dann wirklich oder mit seinen Massagestäbchen, da hast du geschrien. Aber er war halt einfach nicht nur ein Masseur, er war einfach eine gute Seele. Und ich glaube, das spüren die Leute ganz einfach. Und dann ähnlich wie halt Uwe. So vereinstreu zu sein, das sind halt einfach Dinge, Attribute, die das Ganze auszeichnen. Deswegen, man könnte eine riesen Liste machen. Ja, aber wie gesagt, ist
aber dann
für einen selber und für mich war wirklich.
Aber dann ist für dich, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber dann ist für dich, wenn man sagt, so wer ist der HSVer, dann ist das Thema Vereinstreue ein ganz hohes Gut, ne, was es ja heute selten gibt.
Ist auch schwieriger geworden. Viel, viel schwieriger.
Weißt du, wer da mein Vorbild ist, so ein bisschen als Spieler? Ja. Cristiano Ronaldo. Weil der so viele Jahre war der bei Manchester United.
Ja,
dann war er viele Jahre bei Real Madrid und jetzt noch ein paar Jahre in Turin. Ich finde, das sind für so einen Weltfußballer, sind das nicht viele Stationen.
Nee, das stimmt. Und das ist auch ein außergewöhnlicher Fußballer, der bei dem mein Respekt immer größer wird, weil es einfach unfassbar ist, seine Leistung. Weil jedes Jahr wieder aufs Neue so zu motivieren, zu schaffen, dass du immer so eine Höchstleistung bringst und immer mehr willst, das regt mir echt riesen Respekt ab.
Ja.
Und dann aber noch mal aus diesem Real Madrid Gefühl einfach noch mal auszubrechen, zu sagen, ich mache noch mal was anderes, das ist auch eine krasse.
Und nicht Katar.
Nein.
Oder China.
Sondern Juve. Ne?
Oder sondern Juve,
gigantisch, genau. Muss ich sagen. Deswegen ist es schon toll.
Wobei ich ja mal gelesen habe, dass der eigentlich auch gerne noch mal zum HSV gekommen wäre.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, Junge hat er ja auch in der HSV-Bettwäsche geschlafen. Ja, aber
vor allem er wollte wahrscheinlich auch mal in der schönen Stadt leben.
Endlich mal eine schöne Stadt, ne? Madrid oder so. Das, genau. Ja gut, also okay, wir legen uns fest bei Alltime. Also der HSVer des Lebens ist dann wohl Uwe.
Ja, aber wie gesagt, als erstes habe ich heute von meiner Seite die Fans gesagt. Und zwar nicht, weil ich mich da einschmeißen will, sondern weil ich aus meiner Geschichte erzählt habe, warum mich der HSV plötzlich als Trainer so angezogen hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich als ich Spieler war, so eine tolle Zeit hier hatte. Das war okay, aber mich hat...
Das war deine erste Station als Erstligaspieler.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Aber mich hat das danach mit diesem Umbau des Stadions, dass da plötzlich eine Welle losgetreten wurde, eine Stimmung, die hat mich sowas von fasziniert und das hat sich dann auch bestätigt, als ich da war. Und deswegen...
Aber das ist auch ein unglaublicher Druck, oder? Also man kann ja auch manchmal von Liebe erdrückt werden.
Ja, wobei der Druck war für mich nur, als es um den Abstieg gegangen ist. Da hast du natürlich wirklich alles auf den Schultern. Der ganzen Stadt, des ganzen Vereins. Vor allen Dingen, weil der Verein bis dahin noch nie abgestiegen war und du hast 6 Spiele, musst das Unmögliche möglich machen. Da empfindest du Druck. Alles andere ist eher, dass es schön ist. Ja,
muss ich sagen. Und dann schaffst du das, dann wirst du Hamburger des Jahres und dann ist das Leben als Trainer trotzdem manchmal kurz.
Das ist manchmal so.
Aber gut, wollen wir nicht nach.
Das ist manchmal so. Ich bin froh, dass ich die Station zweimal so hatte, auch wenn sie leider nicht so zu Ende gegangen ist, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte oder habe. Das ist alles gut und wie gesagt, ich wünsche dem HSV, dass er aufsteigt. Das wäre einfach sehr, sehr wichtig für den Verein, aber auch für die Stadt.
Und für die Fans. Sag mal, eigentlich wollte ich dich ja nur nach dem HSV fragen, aber ein einziges Mal muss ich doch ganz kurz nachhaken. Hast du das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Kredit jetzt verspielt ist bei den Fans? Wir hatten das jetzt zur Saisoneröffnung gesehen, da war das Stadion irgendwie, da waren 10.000 freie Plätze. Es war heiß, es sind Sommerferien, es kam in Anführungsstrichen nur Darmstadt, natürlich ein Verein, der dir am Herzen liegt, aber der jetzt nicht die Strahlkraft eines VfB Stuttgarts hat. Also, ich weiß gar nicht, ob das so schlecht war, aber hast du irgendwie das Gefühl, jetzt könnte diese Liebe auch ein Stück weit nachlassen?
Also, ich hoffe es nicht für den Verein, weil dieser Verein auch gerade von den Fans so lebt, auch von der Identifikation mit diesem Verein. Ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, dass sportlich jetzt ein Stück vorangeht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Man hat viele Jahre versucht, auch viel außenrum zu machen. Aber jetzt zählt nur der Sport erstmal. Ich glaube, das ist entscheidend. Und man hat das Gefühl, dass man sich auf die wesentlichen Dinge besinnt. Und ich hoffe einfach, dass die Fans dem Verein, aber vor allen Dingen den Spielern, den Kredit geben. Weil die Spieler...
Das sind ja auch alles neue Spieler.
Wollte gerade sagen, das ist das eine. Das zweite ist, auch die Spieler empfinden bei so einem Verein wie dem HSV mehr Druck als woanders. Als zum Beispiel Darmstadt oder wo. Ja, das ist einfach so. Und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn viele Leute das belächeln, was ist denn Druck und so, ja, aber es ist halt so, das macht ja den Unterschied oft aus, das macht natürlich auch den Unterschied zwischen den Qualitätsspielern aus und man hat hier viele, viele junge Spieler auch immer noch dabei und deswegen wünsche ich, wie gesagt, dass man diese Mannschaft total unterstützt und dass der HSV es wieder schafft.
Und du hast ein gutes Gefühl?
Ich denke schon, wenn ich mir so diese Einkäufe sehr anschaue und man ist, glaube ich, vorbereitet, besser als das Jahr davor. Das heißt aber nicht, dass es einfacher wird, weil das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Es ist eigentlich ein Stück schwieriger geworden, weil bessere Mannschaften mit dabei sind. Und trotzdem traue ich es dem HSV zu.
Vielen Dank.
Bitteschön.